Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's um eine dieser Dinge, die man nicht haben will. Rheuma. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, Rheuma ist so eine alte Leute-Krankheit gefühlt. Und dann kommt man in so ein gewisses Alter und denkt, Mist. Jetzt ist es ja eventuell eine Leute-wie-ich-Krankheit.
Ja, und selbst diese Einschätzung, alte-Leute-Krankheit, ist falsch.
Aber das ist doch der Klassiker. Oma hat wieder Rheuma.
Aber das Erstaunliche bei Rheuma ist eben die Tatsache, dass Rheuma keine alte-Leute-Krankheit ist, dass das durchschnittliche Erkrankungsalter 55 Jahre ist. Gut, also viele unserer Hörer würden das dann als alte-Leute-Krankheit bezeichnen. Nur ein Durchschnitt heißt ja, zwischen 40 und 60 ist das übliche Erkrankungsspektrum.
Also 40 und 60, dann wäre das Durchschnittsalter 50. Also insofern müssen Sie schon noch mal älter sein.
Nee, es kommt ja darauf an, wie viele Leute jeweils in dieser jeweiligen Kohorte drin sind.
Ist gewichtet, verstehe.
Ich erinnere mich an zwischen 40 und 60 als Durchschnitt. Aber es gibt tatsächlich auch und nicht ganz so selten Jugendliche, die daran erkranken. Also Rheuma setzt nicht Alter voraus. Die Wahrscheinlichkeit wird sehr viel größer im Alter, aber du bist auch in der Jugend nicht wirklich davor geschützt. Und wenn du typische Symptome haben solltest, dann solltest du nicht mit dem Gedanken, naja, ich bin ja erst 45, sagen, das kann es nicht sein. Kann es nämlich doch.
Erstmal über die typischen Symptome, die einen beunruhigen dürfen, sprechen wir gleich noch für alle Hypochonder, die auch gerne zuhören. Aber jetzt erstmal, also Oma hat Rheuma, das war so ein Ding, das habe ich, glaube ich, in meiner Kindheit gehört. Aber inzwischen weiß ich, man spricht ja gar nicht von Rheuma, sondern von rheumatischen Erkrankungen. Das heißt ja schon mal, es gibt verschiedene.
Ja, aber wir reden trotzdem in der Regel von rheumatoider Arthritis. Und Arthritis heißt eben Gelenkbefall.
Ja.
Und Gelenkbefall heißt in der Regel Finger- und Fußgelenke. Ich meine, wir haben ja auch große Gelenke, Schultergelenke oder so.
Also Arthrose heißt Gelenk verknöchert, Arthritis heißt Gelenk entzündet, richtig? Nur mal die Basics
hier.
Ja,
genau. Okay. Deswegen ist Arthrose eher eine Erkrankung des Alters und Arthritis dann eben eine Erkrankung des Immunsystems.
Ich habe Arthrose im großen Zeh, ich bin meiner Zeit voraus. Ich möchte das nur mal sagen. Ich finde auch, ich müsste hier als Stammesältester gelten mit meiner Arthrose.
Naja, ich habe Arthrose im Knie, das gilt ja eigentlich noch mehr, oder?
Ja, das gilt auf jeden
Aber
Fall noch
Aber ich bin
ja
auch ein bisschen älter, also das ist insofern dann schon zeitlich angemessen.
Ja, ich habe meinen Freund und Orthopäden, habe ich ja Vorwürfe gemacht, und gesagt, wie kann das sein, dass ich bitte Arthrose im großen Zeh habe? Wie albern ist das denn? In meinem Alter Arthrose im großen Zeh. Und er sagte sehr kennerhaft, aber auch salopp, ja, da hast du da halt mal in der genetischen Lotterie verloren.
Ja, und das ist ja auch so. Man kann es ein wenig verhindern oder man kann es auch ein wenig zurücktrainieren, indem man es eben einfach durch Bewegung trainiert. Also Schonung ist da eben der direkte Pfad in die Bewegungsunfähigkeit und Bewegung ist eben das Gegenteil.
Schon mal gut. Jetzt hast du gesagt rheumatoide Arthritis, also eine Gelenkentzündung, klar, aber rheumatoid. Was ist denn, also nach Art des Rheuma, was bedeutet das denn genau?
Rheuma ist eine fiese Erkrankung. Es ist eine der sogenannten Autoimmunerkrankungen. Und Autoimmunerkrankungen sind die, bei denen das körpereigene Immunsystem schlicht und einfach fehlgeleitet wird.
Mhm. Und meiner Meinung nach habe ich öfter schon gelesen, dass die Autoimmunerkrankungen alle möglichen, von Darm über andere Organe, die befallen werden, zu rheumatischen Erkrankungen, dass die zunehmen und man nicht genau weiß, warum. Ne?
Korrekt. Und es gibt ein interessantes Phänomen. Das ist, dass das Immunsystem wirklich nur in einem ganz, ganz kleinen Ast sich verläuft, wenn man so will. Also in diesem Fall ist es so, dass bei rheumatoider Arthritis das Immunsystem fehlgeleitet ist und die Schleimhautschicht in den Gelenken, die Synovia, angreift und zerstört und es dann da zu einem Entzündungsprozess kommt, einem großflächigen Entzündungsprozess und dann eben unbehandelt das ganze Gelenk zerstört ist. Mhm. Aber wirklich nur dieser eine Bereich.
Der Körper denkt aus irgendwelchen Gründen, das Immunsystem denkt, diese Schleimhaut ist was Böses, ich muss die bekämpfen, bekämpft die Schleimhaut. Wenn die Schleimhaut weg ist, dann reiben Knochen aneinander, dann gibt es richtig schlimme Entzündungen und Degenerationen und so weiter und dann kommen die richtigen Probleme. Richtig verstanden?
Ja, und dann kannst du schlicht die Gelenke nicht mehr bewegen. Aber interessant ist eben diese Spezifität, also bei der multiplen Sklerose etwa, also einer Krankheit, die wir Neurologen halt eben häufig haben und kennen, da ist es so, dass tatsächlich auch ein fehlgeleitetes Immunsystem in diesem Fall die Hüllschicht der Nerven angreift und nur die Hüllschicht der Nerven, nicht die Nerven selber, sondern die Hülle dickerer Nerven. Und das führt dann eben zu Problemen in der Impulsweiterleitung in diesen Nerven. Aber in diesem Fall ist es auch tatsächlich so, das Immunsystem greift nur und ausschließlich diese Struktur an und sonst nichts. Mhm. Und es gibt zahlreiche andere Krankheiten, also Morbus Crohn etwa oder andere, wo eben auch spezifische Strukturen angegriffen werden und alle anderen aber in Ruhe gelassen werden. Ein merkwürdiges, hochinteressantes, aber für den Betroffenen natürlich ziemlich, ziemlich einschränkendes Phänomen.
Und du hast gesagt, es betrifft auch junge Leute. Und wenn man die typischen Symptome hat, soll man nicht denken, ach, ich gehe nicht zum Arzt, weil ich bin ja so jung. Was sind denn jetzt die typischen Symptome?
Also die typischen Symptome sind, dass die Gelenke schwellen, anschwellen.
Dicke Gelenke.
Dicke Gelenke. Die typischen Symptome sind, dass diese angeschwollenen Gelenke überwärmt sind, also einfach warm sind. Die typischen Symptome sind, dass die Steifigkeit, die daraus resultieren kann, morgens schlimmer ist als abends. Also du fängst morgens mit steifen Gelenken an, was sich dann aber im Laufe von ein paar Stunden wieder einigermaßen beruhigt.
Zunächst. Was aber, glaube ich, für sehr viele andere Krankheiten auch gilt, ne? Für Probleme mit dem Bewegungsapparat.
Ja, das stimmt. Dann ist es in der Regel symmetrisch. Das ist zum Beispiel bei Gicht oder so gar nicht der Fall. In der Regel sind die Finger rechts und links gleichermaßen betroffen.
Ah, okay.
Dann ist es so, dass es die Grund- und die Mittelgelenke, aber eher nicht die Endgelenke betrifft. Also wenn du deine Hand anguckst, dann ist das Grundgelenk eines Fingers das, was am Handteller sozusagen anliegt. Dann kommt das Mittelgelenk und dann kommt das Endgelenk. Die Endgelenke sind in der Regel nicht betroffen, Grund und Mittel schon.
Aha. Und wahrscheinlich weiß man auch nicht, warum sich das so verhält. Man weiß nur, dass es so ist, ja?
Ja, die großartige Fähigkeit der Medizin besteht ja in ihrer Beobachtung, noch nicht mal in ihrer Erklärung, dann irgendwann schon.
Ja, ja, klar.
Dann gibt es ein paar Erklärungen. Also wir wissen, dass die Gefährdung für Rheuma, rheumatoide Arthritis, auf den Genen liegt. Eines dieser Gene ist das Gen, was dich zur Frau macht. Also Frauen haben dreimal häufiger rheumatoide Arthritis als Männer. Warum auch immer.
Deswegen hieß es auch nicht, Opa hat wieder Rheuma.
Ja, auch da ist es natürlich so, Opa kann Rheuma kriegen, aber es ist sehr viel unwahrscheinlicher. Frauen kriegen rheumatoide Arthritis sehr viel häufiger als Männer und Raucher kriegen rheumatoide Arthritis sehr viel häufiger als Nichtraucher.
Okay, also rauchende Frauen sind die gefährdete Zielgruppe.
Rauchende ältere Frauen sind die super gefährdete Zielgruppe, genau.
Oh Mann.
Genau.
Auch da weiß man nicht warum. Oder weiß man da, welche Stoffe dafür verantwortlich sind?
Sagen wir so, es ist möglich, dass in irgendwelchen Studien, in irgendwelchen aus meiner Sicht abseitigen Papers, zumindest über solche Zusammenhänge spekuliert wird. Ich will nicht ausschließen, dass man diesbezüglich etwas weiß oder zumindest vermutet.
Aber du weißt es aktuell jetzt
gerade nicht. Ich als Neurologe weiß es aktuell nicht. Okay. Und es steht auch, soweit ich das weiß, nicht im Lehrbuch drin. Denn den Wissensstand Lehrbuch habe ich schon. Den Wissensstand aktuelle Forschung habe ich in den nicht-neurologischen Bereichen dann manchmal schon auch eher nicht. Aber die Zahl, ich glaube, 2- bis 4-fach erhöht, also jedenfalls ungefähr 3-fach erhöht, gilt auch bei Rauchern. Und da könnte man ja Konsequenzen daraus ziehen, zumal ja angeblich Rauchen nicht nur rheumatoide Arthritis hervorrufen kann oder zumindest wahrscheinlicher machen kann, sondern auch einige andere Dinge, die dann nicht nur zu kaputten Gelenken, sondern auch zu Ableben, Sichtum und was auch immer führen.
Ja, ich habe mal schnell gegoogelt und da ist es wohl so, dass Rauchen grundsätzlich eher entzündungsfördernde Antikörper stimuliert. Wie und was und wo müsste man gucken, aber sozusagen, dass Rauchen grundsätzlich für keine entzündlichen Prozesse im Körper irgendwie neutral ist, sondern das immer eher verschlechtert.
Genau, und um das Ganze jetzt nochmal zu dramatisieren, in Deutschland gibt es so um die, und jetzt ist die Zahl auch sehr unterschiedlich, wo man guckt, aber es gibt so um die 800.000 oder so ähnlich Betroffene mit rheumatoider Arthritis. Das ist eine nicht kleine Zahl.
Okay, wir sind ein bisschen über 80 Millionen, oder? Das wäre dann 1% von allen Menschen hätten Rheuma.
Genau. Und das ist ja nicht wenig. Es ist keines dieser Orphan Diseases, den Begriff finde ich so toll. Orphan heißt also Waisenkinder, also Waisenkrankheit in dem Sinne von, sie ist so selten, dass sich niemand um sie kümmert.
Genau. Rheuma kümmern sich viele Leute, aber offensichtlich, also zumindest nicht so, dass es eine Impfung gegen Rheuma gibt oder einen tollen Prozess, der Rheuma ganz frühzeitig erkennt und vollständig aufhält, oder? Davon hätte ich schon gehört.
Bis letzte Woche sozusagen.
Ach so, okay, ja.
Ich war im Rahmen meiner Ausbildung 4 Monate in Amerika, in Houston, Texas, einer nicht schönen Stadt, aber einem ganz und gar eindrucksvollen Medical Center, also einer Stadt neben der Stadt Houston. Einer Stadt, die nur aus Krankenhäusern besteht und aus Unterbringungen für Personal und Patientenangehörige. Und das war über alle Maßen eindrucksvoll. Also ein riesen Gelände, wo es nur um Medizin geht, wo auch wirklich die allerbesten, größten Koryphäen Amerikas gearbeitet haben und es auch noch tun.
Und das wäre auch mir als Berliner groß vorgekommen, oder?
Jetzt wirst du aber den Begriff Berlin und Großstadt nicht in einem Zusammenhang nennen wollen, also zumindest nicht in dem Vergleich. In Houston, Texas, das ist einfach eindrucksvoll, weil, um abzuschweifen, aber das ist ja verzeihlich in unserem Rahmen, ich habe da auch eine Zeit lang in einem Herz-OP gestanden. Und in Houston gibt es dann die lustigen Situationen, dass da wirklich Koryphäen unterwegs sind. Und ich habe da bei einem sehr berühmten Herzchirurgen gearbeitet, der eine eigene Klinik auf seinem Ruhm aufgebaut hat, weil der das erste Herz auf dem amerikanischen Kontinent verpflanzt hat. Und im Nachbarhaus arbeitete sein damaliger Chef. Und diese beiden hassten einander.
Natürlich.
Weil sein damaliger Chef hatte alles für diese Transplantation vorbereitet. Und der war dann aber, als der Patient, sprich der Körperspender, der Herzspender, zur Verfügung stand, war der auf einem Kongress in Europa. Das ist halt das Problem bei diesen Chefs, die reisen mehr. Naja, wie auch immer. Und dann hat er ausdrücklich nicht erlaubt, dass man dann ohne ihn das machen wollte, sollte. Und dann hat sein leitender Oberarzt, was aber auch, ehrlich gesagt, also alternativlos war. Ich meine, man kann ja jetzt dem Patienten nicht die Behandlung vorenthalten, nur weil der Chef höchstpersönlich diesen Eingriff machen will und nicht zur Verfügung steht. Und dann wurde das Herz transplantiert und der Patient hat überlebt, wenn auch nicht lange. Ja, und als der Chef dann wiederkam, war die erste Reaktion, seinen leitenden Oberarzt also vor die Tür zu setzen. Und dann hat er wirklich neben die Klinik seines Chefs seine eigene Klinik aufgestellt.
Ja, und war wahrscheinlich ungleich erfolgreicher, was der Chef auch wusste, weil der hat die ganze Publicity bekommen, der Oberarzt.
Aber natürlich. Er war der Held. Und ich habe ein wunderbares Zeugnis von Denton Cooley, auf dem steht, ich sei ein überaus beeindruckend aggressiver Student. Und ich habe gedacht, was meint er? Ich habe mich hinterfragt und ich habe es dann aber verglichen mit jemand anders, der dort auch ein Zeugnis bekommen hatte. Und da stand dasselbe wörtlich drin, was mich nicht überrascht hat. Und aggressive heißt einfach nur, der baut nach, der lässt sich nicht abspeisen, der macht und tut und wie auch immer. Stand aber bei allen.
Ach so, ja dann scheint es ja irgendwie cool zu sein.
So ist es. Es war als Kompliment gemeint.
Jetzt bist du ja einer, der so nachbohrt und deswegen hast du nochmal nachgebohrt bei Rheuma und du hast gesagt, letzte Woche hat sich was verändert?
Ja, ich habe damals dort, um den Kreis zu schließen, völlig andere Behandlungen kennengelernt, als es sie heute standardmäßig schon gibt, also auch schon viele Jahre gibt. Wir haben damals mit Goldsalzen gearbeitet, die, glaube ich, heute ganz raus sind oder so gut wie raus sind. Heute hat man gezieltere Medikamente, zum Beispiel sogenannte Biologika, die also sehr viel präziser in diese Kette eingreifen. Wie eben erwähnt, ist es ja so, dass das Immunsystem nicht einfach nur insgesamt völlig überbordend arbeitet, sondern nur gezielt.
Und wenn man das erste Mal diese Schwellung bemerkt, dann ist es noch nicht zu spät. Dann ist noch nicht die gesamte Schleimhaut kaputt. Oder wie ist das?
Nein, der Prozess dauert. Und insofern hat man gute Chancen, aber man hat sie nicht mehr, wenn man das jahrelang aussitzt.
Also Gelenke schwellen, ab zum Arzt.
Ja, und die Diagnose ist dann auch relativ einfach. Man kann im Blut Entzündungsparameter messen, man kann das typische Erscheinungsbild sehen. Ich weiß nicht, welche Bedeutung Röntgenbilder in dem Zusammenhang noch haben, ob sie noch gebraucht werden, aber jedenfalls kann man die Veränderung dann sehen und dann kann man die Behandlung beginnen und das tut man auch und das tut man sofort. Das ist alles das, was es schon gibt.
Ja.
Das Problem bei den bisherigen Medikamenten ist, dass sie sehr stark ins Immunsystem eingreifen und dass du dann auch verletzlich wirst, für Infektionen etwa.
Okay, also das ist einfach krasse Immunsuppressiva.
Genau. Und jetzt gibt es eine völlig bizarr klingende Behandlung, nämlich die Stimulierung des Vagusnervs. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich gefragt, was soll das denn jetzt? Haben die da irgendwie zwei Begriffe verwechselt oder das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun? Hatte ich mich aber vertan. Der Vagusnerv ist ein Hirnnerv. Wir haben 12 Hirnnerven, paarig, links und rechts. Und der Vagusnerv ist der längste Nerv, den wir haben, der Vagusnerv, entspringt im Gehirn, im Stammhirn. Und er geht von dort zu mehr oder weniger allen Organen, die wir im Bauch haben. Also eine Datenautobahn. Und also der geht in Herz und Magen. Also der sorgt dafür, dass das Herz langsamer schlägt, wenn er aktiv ist. Und der sorgt dafür, dass der Magen aktiver wird, wenn er aktiv ist. Er ist übrigens interessanterweise auch zuständig für unsere Stimme, indem er Kehlkopfmuskulatur mitsteuert. Und er reguliert das Immunsystem.
Ja.
Wenn der Vagusnerv aktiv ist, dann wird das Immunsystem runtergeregelt. Aber nicht total ausgeschaltet, sondern eben gefühlvoll runtergeregelt. Du kriegst in einer kleinen Operation ein kleines Device um den Vagusnerv rum, also ein 3 cm langes Stück dieses Nerven wird dann sozusagen umschlossen mit einem Gerät, was auch immer. Und dieses Gerät stimuliert den Vagusnerv, aber nur eine Minute pro Tag. Also wirklich nur kurz. Also minimal könnte man fast sagen. Und das führt zu erheblichen Besserungen bei rheumatoider Arthritis.
Eine Minute wird dieser Nerv stimuliert?
Jeden Tag.
Kannst du noch mal sagen, genau wie? Also ist das ambulant, stationär?
Also ich gehe davon aus, dass die Implantation sogar ambulant erfolgen kann. Das weiß ich nicht. Es ist ein vermutlich kleiner Hautschnitt. Der Vagusnerv verläuft eben durch das Hinterhauptsloch, also aus dem Gehirn heraus in den Körper hinein, am Hals entlang. Und der bekommt schlicht und einfach auf 3 cm Länge eine oder mehrere Elektroden angeklebt oder irgendwie befestigt. Und dann ist dann ein ganz kleiner Trafo oder was auch immer, und der sorgt dann dafür, dass das eine Minute pro Tag schlicht und einfach stimuliert wird. Das wird in der Regel morgens gemacht. Der Betroffene merkt es angeblich gar nicht. Also es gab eine Studie, man hat 242 Patienten behandelt. Ein Teil davon mit dieser Behandlung, ein Teil davon mit Placebos. Also sie bekamen vermutlich auch einen Hautschnitt, sodass sie eben nicht wussten, dass sie nicht die wirkliche Behandlung bekamen. Mhm. Und man hat nach 12 Wochen bei 50% eine deutliche Verbesserung der Symptomatik oder gar keine Schmerzsymptomatik mehr bemerkt bei den Leuten. Also das ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll.
Wahnsinn. Das ist irre. Also das ist nur eine Studie, das ist noch nicht erhältlich. Das ist in den USA am Houston Medical Center, oder kann man das auch hier schon bei seinem Rheumatologen haben, oder wie ist das?
Erstens, das ist die jüngste Studie, die letzte sozusagen in einer Kette von Studien, eine sehr große Studie. Und diese Studie hat dazu geführt, dass dieses Gerät jetzt schlicht und einfach von der FDA, der Federal Food and Drug Administration, also ja, einer super Behörde, die naja, zumindest bisher sehr mächtig war, zugelassen wurde. Mhm. Also auf der Ebene engmaschiger Beobachtung, aber zugelassen wurde. Das heißt, in Amerika kann man diesen Stimulator jetzt tatsächlich verschreiben und implantieren. Bei der Studie war es tatsächlich so, dass die nach diesen 12 Wochen bei 75-80% der Patienten die Biologika, die Medikamente abgesetzt haben. Eines kriegen die weiter, das ist so ein Grundmedikament, MTX, Methotrexat, aber die anderen hat man abgesetzt. Und denjenigen, die ein Placebo hatten, hat man dann angeboten, sie in den anderen Arm zu übernehmen und dann tatsächlich diese Behandlung auch bei ihnen zu machen. Mhm. Und das tut man nicht, wenn man nur ganz leichte Vorteile hat. Das tut man nicht, wenn die Risiko-Nutzen-Abwägung zweifelhaft ist. Das tut man nicht, wenn die Kosten irre sind und der Nutzen wahnsinnig gering. Das tut man wirklich nur dann, wenn man eine Behandlung hat, von der man wirklich überzeugt ist. Und diese Behandlung, das macht sie so interessant, die ist ja eine völlig neue Herangehensweise.
Das klingt total irre und ist eine echte Revolution.
Das ist wirklich eine Revolution und die hat eben zwei Vorteile. Nein, die hat zahlreiche Vorteile. Der eine ist eben, dass die Stimulation des Vagusnerv, diese sehr kurze Stimulation, erstaunlicherweise nicht dazu führt, dass das Immunsystem massiv heruntergefahren wird und du dann hinterher dieselben Probleme hast wie bei einer Therapie nach einer Organtransplantation, wo du ja gezwungen bist, das Immunsystem wirklich zu lähmen und dann aber wirklich unfassbar vorsichtig sein muss, dich nicht zu infizieren. Mhm. Das passiert hier erstaunlicherweise nicht. Das zweite ist, dass diese Biologika, die kannst du nicht schlucken, die musst du spritzen.
Okay.
Und das ist natürlich auch ein bisschen unangenehm, regelmäßig spritzen zu müssen. Und das musst du bei diesem Stimulator eben einfach nicht.
Mhm. Super.
Das ist jetzt tatsächlich auch total interessant, weil dieser Weg über diesen Vagusstimulator, das Immunsystem auf dem natürlichen Wege zu beeinflussen, das ist ja eine seiner vielen Aufgaben. Also
jetzt aber mal sozusagen blöd gefragt. Also wir haben ja so viele verschiedene Autoimmunerkrankungen. Ich denke nur an solche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn oder so. Ist das möglicherweise dann auch eine Herangehensweise für diese anderen ganzen Erkrankungen und bisher einfach nur noch nicht ausprobiert worden?
Ja, ganz selbstverständlich. Das öffnet ja ein ganz großes Tor.
Und mag das die Pharmaindustrie, dass man vielleicht einfach irgendwann sich für 20 Euro so einen Stimulator kauft und zu Hause hinstellt, statt irgendwie Medikamente zu nehmen?
Ich weiß, dass das deine Lieblingsfrage ist. Das mag die Pharmaindustrie wahrscheinlich wirklich nicht, weil die Behandlung mit Biologika ausgesprochen teuer ist und die Behandlung mit diesem Stimulator vermutlich überhaupt nicht.
Ja.
Diese Behandlung verspricht tatsächlich auch eine sehr, sehr kostengünstige zu werden. Also manchmal ist meine Begeisterung vielleicht auch etwas überschwänglich jugendlich oder sonst was, aber es gibt manchmal Dinge, wo man dann wirklich staunt und denkt, ja, also wenn das funktioniert und du kannst es auch messen, also du merkst die Wirkung dieser Stimulation nicht nur daran, dass die Patienten nach 12 Wochen eine deutliche Besserung ihrer Symptomatik haben, du merkst sie auch daran, dass du schlicht und einfach im Blut bestimmte Botenstoffe weniger nachweisen kannst. Also TNF oder Interleukine oder egal die Begriffe. Aber jedenfalls diese Dinge kannst du dann nach relativ kurzer Zeit, du kannst den Erfolg im Blut messen. Man sieht nicht nur den Erfolg, sondern man sieht auch den Weg des Erfolgs. Und das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Magnus, das klingt ja dann alles fast zu schön, um wahr zu sein. Möchtest du vielleicht am Ende der Folge auch noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen oder sind wir mit Wein zufrieden?
Ja, eigentlich glaube ich an den Wein in diesem Fall. Es gibt nur eine einzige Frage, die noch offen ist. Und das ist die Frage der dauerhaften Wirksamkeit. Also wir haben jetzt Patienten beobachtet über ein paar Monate, aber wenige Monate. Und bei einer chronischen Krankheit wie rheumatoide Arthritis würde man diese Behandlung ja 10 Jahre fortführen, 20 oder auch 50, also wenn sie sehr, sehr früh diagnostiziert worden wäre. Darüber liegen naturgemäß keine Informationen vor, weil man sie nicht haben kann. Man kann jetzt nur beobachten, wie es bei Patienten läuft, die sehr, sehr lange mit diesem Vagostimulator leben. Und insofern ist das das einzige Fragezeichen. Ansonsten haben wir da eigentlich nur sehr befriedigende Ausrufezeichen.
Dann hoffe ich sehr, dass es demnächst auch heißt, Oma hat kein Rheuma mehr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.